Genau. Da erscheint gleich ein Bild, das vielleicht ungewöhnlich ist für den Beginn einer Predigt. Gucken, ob es klappt. Kommt gleich. Da ist es. Gute Laune. Nein. Warum fange ich mit dem Lachsmiley an? Ich meine, wer in sozialen Medien unterwegs ist, kennt den vielleicht. Gerade auf Facebook wird er gerne benutzt, aber gar nicht so häufig, wenn man wirklich etwas lustig findet. Denn man schreibt etwas Ernsthaftes, man postet einen Artikel, den man ganz ernst meint, und dann kommen irgendwelche Trolls meistens von der rechten Ecke vorbei und setzen ihren Lachsmiley darunter und verhöhnen einen in dem, was man geschrieben hat. Dieses Lachsmiley ist eines der häufigsten Waffen geworden, gerade für die rechten Trolls, die unterwegs sind, die ja teilweise von Russland her auch kommen und das versuchen zu beeinflussen und die jede Meinung, die in irgendeiner Form ihnen nicht passt, mit einem solchen Lachsmiley dekorieren und sich damit lustig machen über das, was man geschrieben hat. Und das geht schon so weit, dass darüber Forschung angestellt wird, was das mit Menschen macht, wenn ihre Meinung einfach ausgelacht wird. Wenn du in einem Raum bist und unterhältst dich mit Menschen und du äußerst eine Meinung und jemand zeigt mit dem Finger auf dich und lacht über dich, dann würdest du wahrscheinlich sagen, vielen Dank, du darfst bitte meine Wohnung verlassen. Denn so geht man miteinander nicht um. Im Internet ist das leider möglich. Und dieses Lachsmiley ist ein Symptom, das Symptom, dass wir uns als Gesellschaft verändern. Wir verändern uns als Gesellschaft weg von einer sogenannten Schuldgesellschaft hinein in eine Schamgesellschaft. Denn mit diesem Auslachen kann man Menschen beschämen. Man kann sie lächerlich machen, gering machen. Ach, deine Meinung, die ist zum Lachen. Die muss ich nicht mal anhören, die ist doch nicht ernst zu nehmen. Beschämung. Ein Riesenproblem, nicht erst seit Dieter Bohlen. In den letzten 20, 30 Jahren hat sich da kulturell etwas getan, dass Menschen beschämt werden und man schaut zu und irgendwie amüsiert es einen, bis man selbst das Opfer ist und auch beschämt wird, runtergemacht wird, klein gemacht wird. Wir wandeln uns von einer Schuldgesellschaft in eine Schamgesellschaft. Das sind Kulturbegriffe, die es seit Jahrhunderten gibt. Wir wissen vielleicht, dass asiatische Gesellschaften, Schamkulturen sind. Deswegen verbeugen die sich auch immer so schön, wenn sie sich entschuldigen und haben bestimmte Rituale, damit die Scham getilgt wird. Und auch Jesus ist in eine Schamkultur hineingeboren worden. Bis heute ist der Nahe Osten Schamkultur. Es gibt Ehrenmorde. Es gibt Vergeltungen, wenn die Ehre der Familie angegriffen und lächerlich gemacht wurde. In diese Kultur ist Jesus hineingeboren worden. Dass wir als evangelische Christen in einer Schuldkultur geworden sind, in der Martin Luther fragte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist eben nur eine Kultur. Und das ist nicht mehr die Kultur, in der wir leben. Die Frage stellt heute keiner mehr. Wir geben aber oft immer noch dieselbe Antwort. Und das ist ein Problem. Darüber zerbrechen sich dann die Christen den Kopf und teilweise spalten sich Kirchenbünde, wie im Augenblick die Baptistengemeinden, wo es auch um die Frage geht, wie kann man denn das deuten, das Evangelium? Und die einen sagen, man darf nur über Schuld und Sünde und Blut und Vergebung reden. Und die anderen sagen, ja, das stimmt, aber es gibt noch andere Deutungsmöglichkeiten des Evangeliums. Und sie haben recht damit und darum soll es heute gehen. Denn die Frage nach Schuld und Sünde war bei Jesus in seiner Kultur gar nicht die zentrale Frage. Da ging es ganz viel um Scham. Das Tolle ist, dass wir von der Schöpfungsgeschichte der Bibel angefangen entdecken können, was die Grundprobleme der Menschen sind. Und wir entdecken dann im Evangelium, wie das gesamte Evangelium, Weihnachten, Sterben, Auferstehen, Pfingsten, genau die Antworten gibt auf die Fragen der Menschen. Und deswegen dürfen wir das Evangelium als eine Vielfalt von Themen sehen. Und in welcher Kultur wir leben, können wir genau da auch Schwerpunkte setzen als Christen. Wir müssen deswegen die anderen nicht über Bord werfen, aber wir sollten auf Antworten auf Fragen, die auch wirklich gestellt werden. Gucken wir uns mal ganz kurz die Schöpfungserzählung an. Nur eine Minute, zwei Minuten. Was für Themen tauchen denn da auf? Natürlich taucht da Schuld auf. Der Mensch soll nicht von dem Baum essen und er tut es. Der Start der Egozentrik in der Weltgeschichte. Ich mache mich lieber selbst zum Gott. Ich habe alle Freiheiten, aber das eine Verbot, das ist mir noch zu viel. Ich mache mich selbst zum Gott. Ich erhebe mich selbst zu dem Richter, der sagen darf, was richtig und was falsch ist. Und seitdem richten wir eben auch und entscheiden über Gut und Böse. Wir Menschen sind ursprünglich nicht dazu geschaffen, über Gut und Böse zu entscheiden, sondern ganz friedlich und frei in der Gegenwart Gottes zu leben. Natürlich ist Schuld ein Thema im Paradies, aber auch so viel mehr. Da ist zum Beispiel die Scham und die Angst. 1. Mose 3, nachzulesen, Vers 10. Wo seid ihr? Fragt Gott. Und der Mensch antwortet, wir sind nackt und wir haben Angst, deswegen haben wir uns versteckt. Da tauchen die Themen plötzlich auf. Scham und Angst. Wir schämen uns vor dir, Gott. Und wir haben Angst. Und dann kommt noch ein viertes großes Lebensthema dazu, ein paar Verse später. Wenn Gott sagt, unter Schmerzen werdet ihr Kinder gebären, unter Mühsal werdet ihr euer Feld bestellen, es wird anstrengend werden. Das große Thema Überforderung. Alles ist zu viel. Und so haben wir allein in der Schöpfungsgeschichte mindestens vier Menschheitsthemen, nämlich Schuld, Scham, Angst und Überforderung. Und auf alle vier Grundthemen des Lebens antwortet das Evangelium. Und wir dürfen uns dann fragen, wo wir als Christen denn primär zumindest darüber reden. Dass wir an Ostern über Schuld reden, ist vollkommen klar. Aber wie beantworten wir die Fragen der Menschen da draußen? Was sind denn die großen Themen heute? Das eine große Thema ist Scham. Wenn man mit Jugendlichen redet, meine Kids sind alle noch in der Schule, da geht es immer nur darum, wie werde ich angesehen? Komme ich hier vor? Darf ich hier Raum einnehmen? Machen sie sich über mich lustig? Habe ich die richtigen Sachen an? Wie werde ich hier angenommen in meiner Clique? Darf ich sein? Meine Tochter hat das teilweise ziemlich erleben müssen, dass sie ausgegrenzt wurde, an den Rand gestellt wurde und beschämt wurde. Das ist ein Grundthema heute. Scham. Beschämung. Das andere Thema ist Überforderung, natürlich. So viele Menschen sind heute überfordert. Deswegen reden wir heute mal darüber, wie das Evangelium auf diese vier Punkte antwortet und ich fokussiere mich natürlich auf Weihnachten. Ganz klar, denn wir sind ja auf der Zielgeraden von Weihnachten. Gehen wir mal rückwärts. Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Sozusagen der Schlusspunkt, die Geburtsstunde der Gemeinde. Das ist Gottes Antwort auf Überforderung. Ihr sollt nicht mehr alleine kämpfen. Ihr bekommt uns, Vater und Sohn, und wir wohnen in euch. Wir wohnen mit unserer Kraft, unserer Energie, allem in uns, was in uns ist. Und Jesus sagt, in euch entspringt eine Quelle lebendigen Wassers, die sogar so kraftvoll ist, dass sie aus euch herausfließt in diese Welt. Das anzuzapfen, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber dass Gott darauf antwortet, auf das Thema Überforderung, das geschieht unter anderem an Pfingsten. Nehmen wir die Auferstehung. In der Auferstehung wird unsere Angst genommen. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor dem Tod. Vor dem Sterben vielleicht. Aber der Tod ist kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Wir brauchen keine Angst zu haben mehr vor gottfeindlichen Mächten, denn diese sind Kolosserbrief gefangen geführt und besiegt. Sie toben noch, aber sie sind letztlich besiegt. Wir dürfen wieder in einer Welt leben, wo Gott regiert und wir nicht diesen Mächten ausgeliefert sind. Und dann ist da Karfreitag, dann ist da die Kreuzigung, die Antwort auf unsere Schuld. Unsere Egozentrik, unsere Ich-Bezogenheit nimmt Gott selbst auf sich und stellt ohne jede Gegenbedingung die Beziehung wieder her. Alle Schuld ist getilgt. Und dann ist da Weihnachten. Und Weihnachten ist die Antwort auf unsere Scham. Und deswegen glaube ich, dass Weihnachten ein wichtiges Fest ist. Evangelische Christen, und ich nehme mich da nicht mit raus, seufzen manchmal so ein bisschen, gerade als Pastor bei der Vorbereitung auf Weihnachten. Also Ostern ist immer sehr ergiebig, da kann man eine Menge machen. Das ist schön, da kann man Predigten halten. Weihnachten, ah, Leute, das ist manchmal schon anstrengend. Das wird nur getoppt von Erntedank. Das sind so Themenpredigten, wo man sagt, ja, was mache ich denn dieses Jahr? Weihnachten, ja, Gott wird Mensch, ist ja schön, tolle Angelegenheit, können wir bewundern. Und das ist richtig toll, aber es ist immer anstrengend, noch eine Facette daraus zu holen. Aber eigentlich antwortet dieses Fest, und das ist mir in diesem Jahr klar geworden, auf ein ganz tiefes Grundbedürfnis der Menschen, nämlich das der Scham. Dieses Fest Weihnachten nimmt dem Menschen die Scham. Und zwar auf mindestens dreierlei Weise. Dass Gott Mensch wird, dass Gott ins Fleisch kommt, wie Paulus sagt. Dass Gott Inkarnation, also in Fleischwerdung, Menschwerdung erlebt, ist für damalige Augen und Ohren geradezu anstößig. Dass Johannes im Johannesevangelium Johannes 1 schreibt, das Wort wurde Fleisch, an Griechen geschrieben, es war ja eine griechische Gemeinde, an die Johannes primär schreibt. Das war anstoßerregend, das war geradezu ekelerregend für griechisch geprägte Menschen. Gott ist doch irgendwo in dieser Zwischenwelt von mir aus, aber der wird doch nicht Mensch. Der ist doch Geist, der ist doch über uns. Der geht doch nicht ins Fleisch hinein und hat Hunger und Magenknurren und Verdauungsprobleme und alles, was dazugehört. Warum tut sich Gott das an? Doch Gott nimmt einen Körper an und erlebt an diesem Körper Beschämung. Er wird gefoltert, er wird geschlagen, er wird bespuckt, er erlebt Lachsmilies auf die brutale Weise. Jesus wird beschämt. Und gleichzeitig überwindet er unsere Scham, indem er sagt, ihr Lieben, auch wenn ihr euch manchmal schämt für euer Menschsein, wenn ihr euch manchmal fragt, bin ich gut genug? Denn das ist ja der Unterschied zwischen Schuld und Scham. Schuld sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Scham sagt, ich bin ein Fehler. Und das ist die große Frage von vielen Menschen. Bin ich okay? Und wir dürfen ihnen mit dem Evangelium sagen, ja, du bist okay, weil Gott dafür gesorgt hat. Es ist alles gut. Er hat die Welt mit sich versöhnt. Auch diesbezüglich. Er überwindet unsere existenzielle Beschämung, indem er sich eins macht mit dem Menschsein, indem er einen Körper annimmt, indem er Mensch wird an einem unbedeutenden Fleck dieser Erde. Irgendwo am Rande des Universums wird Gott Mensch hineingeboren in eine Krippe. Nicht reich mich mit Pauken und Trompeten, nicht mit Feldzügen, nicht mit Herrschern und Gold und Prunk, sondern ganz klein und verloren. Und er wird zu dem Hohepriester, so heißt es später im Hebräerbrief, der mitleiden kann mit all unserer Schwachheit. Er nimmt die Scham weg und er sagt, es ist okay. Die Beziehung zwischen uns ist geklärt. Du brauchst dich nicht mehr zu verstecken. Du darfst so, wie du bist, ja, du darfst nackt vor mir stehen. Du brauchst dich nicht zu schämen. Ich weiß, als ich damals Christ geworden bin mit 23, da hatte ich echt Probleme. Ich bin ja katholisch aufgewachsen. Wenn ich gesündigt habe, was mache ich denn jetzt wieder? Und mein geistlicher Ziehvater, der nur wenige Jahre älter als ich war und in so einer christlichen WG, sagte zu mir, du, das ist ganz einfach. In dem Moment, wenn du gesündigst hast, stellst du dich hin und sagst, und ich bin immer noch die Gerechtigkeit Gottes. Ohne Unterschied. Luther hat das später in einem Briefwechsel so schön gesagt, so provokativ gesagt, zu einem Freund, der um seine Sünde kreiste und zerknirscht war über seine Sünde. Und er sagte, hab doch endlich wieder Freude am Evangelium und an Jesus Christus und von mir aus sündige tapfer. Moralisten unter den Christen würden sagen, wie kann man sowas sagen? Aber es ist wichtiger, um Christus und das Evangelium zu kreisen, als um die Sünde. Um das Versagen. Denn dann werden wir sie nicht los. Und die Tatsache, dass wir nach der Sünde vielleicht das Gefühl haben, jetzt kann ich nicht mehr so eins zu eins vor Gott zu treten oder jetzt kann ich jetzt noch so beten und was auch immer. Ich bin, wie gesagt, katholisch aufgewachsen und da muss man ja erstmal beichten, bevor man überhaupt das Abendmahl einnehmen darf. Theoretisch. Zumindest. Da kommt dieser Gott und sagt, es ist okay. Du überraschst mich nicht mit deinem Versagen. Du brauchst dich nicht zu schämen. Komm einfach zu mir, stell dich zu mir, es ist alles geregelt. Ich habe auch die Schande getragen. Schande ist das Wort, was im Neuen Testament häufig auftaucht für Scham. Ich habe die Schuld am Kreuz getragen, ich habe die Schande getragen. Und dann allein dadurch, dass ich Mensch geworden bin, dass ich mich eins gemacht habe mit euch, habe ich das weggenommen, was Trennung bedeutet. Ich bin untrennbar mit euch verbunden. Und ein drittes, dieser Jesus wird nicht nur Mensch, er nimmt nicht nur Fleisch an, er macht sich nicht nur eins mit Menschen wie dir und mir, er überwindet auch alle Schamgrenzen unserer Kultur. Was macht denn Jesus da? Er kümmert sich vor allen Dingen, wir haben darüber gerade gesprochen, er kümmert sich vor allem um die, die schwach sind, die Außenseiter sind, die beschämt sind am Rande der Gesellschaft, denn das war die Realität damals. Frauen waren beschämte Menschen in der Gesellschaft Jesu, die weniger wert waren, die in der Rechtsprechung des damaligen jüdischen Volkes auf der Ebene der Haustiere gehandelt wurden, die nicht mal als vollwertige Zeugen galten bei einem Prozess. Frauen waren Gebärmaschinen und Versorger zu Hause, aber sie waren minderwertig gegenüber den Männern. Sie machten die meiste Arbeit, die Männer saßen meistens im Tor und tranken Tee und diskutierten. Das ist dann das erhabene Mannsein im Nahen Osten zur Zeit Jesu. Aber Jesus nimmt diese Frauen und nimmt sie ernst. Es gab Frauen, die seine Jüngeren waren, die ihm folgten. Es gab Frauen, die ihn finanziell aushielten, die ihn finanzierten. Es gab Frauen, die zu ihm kamen und die er lehrte, obwohl es eigentlich nicht üblich war. Und vieles, vieles mehr. Nehmen wir nur die Frau am Jakobsbrunnen. Eine Frau zutiefst beschämt. So beschämt, dass sie nur mittags zum Brunnen geht. Und Jesus behandelt sie voller Würde und nimmt ihr die Scham und die Schuld und die Angst. Und die Zöllner, die er nimmt und zur Seite nimmt. Und die Prostituierten, die er nimmt und zur Seite nimmt. All diejenigen, die am Rande stehen und beschämt sind von der Gesellschaft, schnappt er sich und sagt, für euch bin ich da. Ich bin für euch Kranke gekommen und nicht für die Gesunden. Und deswegen tun wir gut daran, dass wir uns weiter um die kümmern, die schwach sind. Weil es der Aufgabe Jesu ist. Wir stehen vor einer Zeitenwende. Das, was wir in Amerika betrachten dürfen, ist das Aufflammen eines nationalistischen Christentums, das Waffen schwingt, das stark ist und mächtig ist. Ich habe amerikanische Kollegen, die berichten davon, dass wenn sie die Bergpredigt im Gottesdienst vorlesen, sie hinterher angegangen werden. Das sind doch keine realen Jesusworte, die wir noch glauben müssen. Unser Glaube ist doch ein siegreicher Glaube, der mächtig ist und Völker besiegt. So weit sind wir gekommen und auf diesem Weg sind wir leider in Europa teilweise auch in die ganz rechte nationalistische Ecke. Passen wir auf, dass wir nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Unser Herr ist gekommen, um die zu retten, um sich denen zuzuwenden, die beschämt sind, die am Rande stehen und nicht sie auszugrenzen. Wer das heute ist, das kann sich jeder selbst denken. Wie kommen wir nun dahin? Wie können wir nun Weihnachten uns so schenken lassen, dass es uns transformiert, dass wir in unserer Scham, die wir vielleicht manchmal empfinden, heil werden? Ein erstes, es ist wichtig, dass wir unsere Identität in Christus gründen. Das ist vielleicht ein Allgemeinplatz. Aber das, was uns dieser Christus gibt, ist eine neue Identität. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in Christus Jesus. So sagt es der Apostel Paulus in Galater 2,20. Das heißt, er weiß ganz genau um seine Schwächen, er weiß ganz genau um seine Mängel, um seine Lebenswunden, um seine Fehler, die er begangen hat, darum, dass er zum Mörder an Christen geworden ist und vieles mehr. Aber er weiß, dass die wahre Identität nun von Christus herkommt, weil dieser Gott Mensch geworden ist und bis heute Mensch wird in dir und mir. Deswegen fand ich das gerade toll, was du gesagt hast, diese Naherwartung, Dieser Gott ist uns nah, aber er ist nicht nur nah, er wohnt ja in dir. Er macht sich eins mit dir, untrennbar. Selbst wenn wir untreu sind, ist er treu. Er überwindet die Scham, aber wir müssen daran festhalten, dass wir eine Identität in Christus haben. Du bist kein Fehler, du warst nie ein Fehler. Und selbst wenn du fällst, dann bist du jemand, der komplett heilig ist in Christus Jesus. Denn er wird deiner Sünden, deiner Schuld nimmer mehr gedenken. Und deswegen gibt es da keinen Anlass mehr für falsche Scham, für Kleinsein, für Minderwertigkeitsgefühl. Unsere Identität in Christus. Aber noch ein zweites ist wichtig. Es ist toll zu wissen, wer wir in Christus sind. Dass wir eine neue Schöpfung sind und vieles, vieles mehr, was das Evangelium sagt. Das zweite ist, wie gehen wir denn mit beschämenden Stimmen um, die von außen kommen? Und manchmal ja auch von innen, wenn wir ehrlich sind. Der Apostel Paulus hat da eine ziemlich radikale Variante. Gegenüber den Korinthern, gegenüber wem sonst, weil die haben ihn ziemlich beschämt, weil er offensichtlich zu klein war und schlecht sehen konnte und kein guter Redner war. Also haben sie ihm das um die Ohren geworfen und er ist ziemlich wütend geworden darüber. Und er sagt dann im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 3 nachzulesen, wir lassen uns nicht beurteilen. Ja, wir beurteilen uns nicht einmal selbst. Allein unser Herr darf das. Das mal zu durchdenken bezüglich Scham. Ich lasse mich von keinem Menschen beurteilen und ich beurteile nicht mal mich selbst. Wie oft beurteilt ihr euch selbst? Permanent. Es gibt doch diese Stimme in unserem Kopf, die sagt, na, schon wieder falsch gemacht, du doof. Wie konntest du nur? Und schon wieder hingefallen. Und schon wieder Mist gebaut und schon wieder zu viel gegessen oder zu wenig gearbeitet oder zu viel gearbeitet. Dauernd diese Anklägerstimmen in uns. Und dann noch vielleicht freundliche Menschen, die uns beschämen und die uns kritisieren, die an uns herumnörgeln und sagen, was wir alles für minderwertige Wesen sind, weil wir das falsch machen und das falsch machen und das falsch machen. Und Paulus sagt, nö, lass ich nicht zu. Ich habe eine Freiheit in Christus. Er allein bestimmt meine Identität. Was machen wir nun mit Stimmen, die von außen kommen? Das Erste ist, natürlich müssen wir sie hören. Es gibt eine gute, eine vernünftige, eine wohlgemeinte Kritik und Hinterfragung. Wenn sie in Wertschätzung und Respekt und in Freundlichkeit geäußert ist. Und es ist wichtig, dass wir so einen kleinen Herzenstorwächter haben. Im Mittelalter hat man das so genannt, den Wächter des Herzens. Dass nicht alles, was wir hören, direkt durchrauscht auf unsere Identität, sondern dass wir erstmal sagen, okay, ich habe das gehört, vielen Dank, ich denke darüber nach. Aber lass es nicht zu, dass dein Herz davon direkt eingetrübt wird, wenn jemand Kritik übt und sagt, da bist du aber nicht gut drauf oder das hast du schlecht gemacht. Hör es dir an, nimm es ernst. Ja, es ist gut, Kritik zu hören, aber nimm es dir nicht so zu Herzen. Da ist unsere deutsche Sprache sehr schön. Hab diesen kleinen Torwächter, der sagt, okay, erstmal nicht durchrauschen lassen, erstmal anhören und prüfen, ob das wirklich stimmt. Und dann im Zweifelsfalle, gerade auch wenn Kritik oder Beschämendes, was uns entgegenkommt, Mobbing und vieles mehr, was wir heutzutage erleben, gerade wenn das mit mangelnder Wertschätzung, mit Verachtung kommt, auch wirklich zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Das lasse ich in meinem Leben nicht zu. Grenzen setzen. Auch von solchen Menschen muss man sich abgrenzen, auch manchmal sogar in der Gemeinde. Lassen wir nicht zu, dass Menschen uns klein machen, uns in den Dreck drücken. Kritik ist gut und wichtig, aber in Wertschätzung. Und dann die inneren Stimmen. Wie gehen wir denn damit um? Auch da, diesen kleinen Torwächter, der vielleicht sagt, ja, wir brauchen unseren inneren Richter manchmal, der uns auch mal sagt, das war jetzt aber nicht so der Hit, was du gemacht hast. Aber wenn wir ehrlich sind, bei den meisten Menschen, narzisstische Persönlichkeiten ausgeschlossen, ist der ziemlich stark. Viele Menschen, die ich begleite, berichten davon, dass dieser innere Ankläger einen sehr großen Raum einnimmt und viele Worte findet, um einen schlecht zu machen, damit man sich so richtig mies fühlt. Wir brauchen den Menschen meistens ihre Schulden, ihre Sünden nicht zu sagen. Das tun die inneren Ankläger schon. Viel wichtiger ist es, ihnen Freiheit zu bringen. Und wir dürfen auch unseren inneren Anklägern ruhig und freundlich sagen, ja, okay, ich habe das gehört, aber stopp bis hierhin und nicht weiter. Ich weiß, wer ich in Christus bin. Und das steht. Und das kann niemals geändert werden. Lass nicht zu, dass deine inneren Stimmen dich bewerten, dich beurteilen, dich klein machen, dich runterdrücken. Und ein drittes und vorletztes, neben den äußeren Stimmen, den inneren Stimmen, ist es wichtig, dass wir uns der Beschämung durch Gott verweigern. Das klingt jetzt ziemlich radikal, aber das klärt sich gleich auf. Viele von uns haben nämlich ein Gottesbild, das davon ausgeht, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass Gott da sitzt und du macht. Wie konntest du nur? Schon wieder versagt und auch keine stille Zeit gemacht. Und du liest so selten in der Bibel. Und was machst du denn da alles? Ganz ehrlich, das ist nicht die Stimme Gottes. Denn Gott beschämt nicht. Und wir dürfen solche Stimmen getrost auf uns nehmen. Das sind unsere eigenen inneren Stimmen, die wir hören. Aber es ist nicht und niemals die Stimme Gottes. Wenn Gott uns ermahnt, dann auf eine sehr freundliche und liebevolle Art und Weise. Auch klar und wahrhaftig. Aber niemals beschämend. Denn von Gottes Liebe aus kann nichts Dunkles, nichts Böses kommen. Gott wird dich nicht runterdrücken, niederdrücken, dass du nicht mehr atmen kannst, um dich dann wieder hochzuholen und zu befreien. Das hat er nicht nötig. Es ist alles bereits geschehen. Das ist die Aussage des Evangeliums. Wenn du also meinst, eine Stimme Gottes zu hören, die dich beschämen will, dann begreife, dass das nicht Gott ist. Es ist deine eigene innere Stimme. Gott redet anders. Ich habe über 300 Menschen begleitet in der Seelsorge und da waren heftige Dinge dabei. Dinge, die erlitten wurden auf allen Ebenen, Missbraucherfahrung. Aber es war auch in der anderen Ebene viel dabei, selbst erbrachte Schuld, die vergeben werden musste. Und ich habe nicht einmal in diesen Begleitungen erlebt, dass Gott ungeduldig, wirsch, herabwürdigend, beschämend, kleinmachend war, sondern er kennt die Sünde der Menschen und er ist nicht überrascht davon. Und es ist längst getilgt, vor 2000 Jahren. Und ein letztes. Wir können nur lernen, aus unserer persönlichen Scham herauszutreten, wenn wir aufhören, andere zu beschämen. Denn wir ernten, was wir säen. Und das brauchen wir vielleicht in unserer Zeit mehr denn je. Denn die Beschämung von Menschen greift grassierend um sich. Dass Menschen klein gemacht werden, dass Christen über andere Christen urteilen, weil diese zu liberal, zu konservativ, zu progressiv, zu was auch immer sind. Das ist eine Pest in unserer Christenheit in Deutschland. Und deswegen sind wir kein Zeugnis mehr für die Menschen da draußen. Und wir ernten genau das, was wir säen. Und deswegen muss das aufhören. Man darf Meinungen haben. Man darf sich ein Urteil bilden über eine bestimmte Sachfrage. Aber hören wir auf, Menschen den Glauben abzusprechen. Hören wir auf, zu beurteilen, ob jemand richtig oder falsch glaubt. Ich erlebe das immer wieder in den sozialen Medien. Gestern wieder gelesen. Da hat eine Kabarettistin, Caroline Kebekus, vielleicht kennt sie jemand, hat geschrieben von ihrem Glauben, dass sie katholisch aufgewachsen ist und das sehr schätzt, auch wenn sie in ihren Programmen häufig über die katholische Kirche und den ganzen Missbrauchsgeschichten sehr ironisch ist. Und auch wenn sie in manchen ethischen Fragen vielleicht eine andere Meinung hat, weil sie gleichzeitig eine emanzipierte, starke Frau ist. Und dann schaut man sich unter diesem Pro-Artikel, also einem christlichen Artikel mal, die lieben christlichen Kommentare an. Sie ist keine Christin, sie behauptet das nur, was für eine Heuchlerin. Und ich lese es und mit Verlaub, ich kotze. Denn das machen wir keinen Deut besser als diese Gesellschaft. Null. Das ist kein Zeugnis nach außen. Und wir werden genau das ernten und immer unwichtiger werden, weil wir keinen kulturellen Gegenpol bilden zu der Beschämung, die da draußen läuft. Wir haben harte Herzen, wir haben bittere Herzen. Und gerade evangelikale Christen haben nichts Besseres zu tun, als zu sagen, du bist falsch, du bist falsch, du bist falsch und ich bin richtig. Oder zumindest besser. Und das macht uns fertig. Das verseucht unser Herz. Und wir können nicht erwarten, ein gesundes Herz zu haben, wenn wir selbst Gift verteilen. Wir leben immer mehr in einer Schamkultur. Jesus kommt auf diese Welt. Gott wird Mensch, um uns unsere Scham zu nehmen. Er kommt hinein in unsere Körper. Er erlebt alles, was ein Mensch durchmacht, nur ohne Schuld. Er weint, er lacht, er feiert, er wird gefoltert, er wird bespuckt, er lässt sich kreuzigen. All das, damit wir frei werden von Scham und heil werden, um andere Menschen besser zu behandeln, als es gerade geschieht. Ein guter Schlusspunkt. Amen. Wir singen ein Lied.